Hallo, vorab noch schnell eine Info zu meiner Live-Tour. Hoffnungslos optimistisch, die in ein paar Wochen beginnt. Viele Veranstaltungen sind schon ausverkauft. Wer dabei sein möchte, sollte sich also beeilen. Es gibt Karten noch für Hamburg, Celle, Glauchau, Augsburg und Holzkirchen. Kommt vorbei, dann sehen wir uns oder ihr seht zumindest mich. Wobei, ein paar Highlights habe ich auf dem Plan mit Special Guest, denn manchmal, Sabine, wirst auch du mit dabei sein.
Ja, und ich freue mich schon voll. Wir hoffen, wir sehen ganz viele von euch. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's erstmal los mit der Kettenreaktion.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
Verwesen für die Wissenschaft. Was aus Menschen wird, wenn sie tot sind, warum die Polizei das wissen will und wie eine kopflose Leiche der Anfang eines neuen Forschungszweiges wurde. Die Kettenreaktion.
Texas, 8 Uhr früh, die Morgensonne scheint auf die Wiesen und Felder, Frühlingsblumen stehen rum, Bienchen sind unterwegs, Vögel zwitschern, goldenes Gras überall. Ja, es hätte eigentlich ein schöner Spaziergang sein können, aber plötzlich riecht es ganz komisch. Ja, das war ja zu erwarten auch an diesem Ort und dann auf einmal sehen wir die erste Leiche.
Und obwohl wir natürlich wussten, dass wir Leichen sehen würden, war das ein ergreifender Moment, ein erschreckender Moment, ein komischer Moment. Ja. Fasziniert, aber auch gruselig, alles gleichzeitig. Und dann geht man ja weiter an diesem ganz besonderen Ort und dann sieht man noch eine Leiche und noch eine und noch eine. Und das kann er dann wirklich aus der Fassung bringen. Schließlich sieht man ja nicht alle Tage so viele tote Menschen.
Ja, eigentlich nie. Tatsächlich, bevor wir da in diese Bodyfarm gegangen sind, der letzte tote Mensch oder der einzige, den ich bisher gesehen hatte, war meine Oma. Und das ist sehr lange her.
Ja, und ich habe meinen Vater zuletzt gesehen als Leiche. Das ist aber auch schon lange her. Hm. Also in unserer Kultur ist es ja eigentlich so, dass wir versuchen, möglichst viel Abstand zum Tod zu halten. Also wenn man stirbt, wird man gleich weggeräumt. Nirgendwo sind Leichen zu sehen in unserer modernen Welt. Also bloß nicht zur Schau stellen, bloß nicht sehen, schnell verdrängen. Wir haben Angst vorm Tod. Wir tabuisieren dieses Thema. Aber an diesem einen, sehr speziellen Ort in Texas, da verschwindet man nicht. Da liegt man noch jahrelang rum auf einer Blumenwiese.
Tja, what a way to go. Ja, und wir sind hier nicht in einer apokalyptischen Atomkriegsszenerie, sondern eben auf einer Body Farm. Das ist eine wissenschaftliche Einrichtung. Es ist quasi ein riesiges Freiluftlabor für den menschlichen Verfall und es gehört zum Institut für Forensik und Anthropologie der Universität von Texas.
Verwesen für die Wissenschaft. Wir nehmen euch heute mit ins Jenseits oder zumindest an die Schwelle zum Jenseits und fragen, was passiert eigentlich mit unseren Körpern nach dem Tod? Und warum will man das so genau wissen? Diese Forschung, die ist wichtig für Kriminologen, für Mediziner, für Archäologen und für alle, die den Kreislauf des Lebens verstehen wollen. Hier ist wieder die Kettenreaktion. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens. Und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört bei eurem Podcast, der erklärt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ja, ihr habt schon gehört im Intro, heute geht es um eine ganz besondere Expedition. Wir waren in Texas, in den Vereinigten Staaten. Und ja, es geht um ein großes Tabuthema, menschliche Verwesung. Wieso ist das eigentlich bei uns so ein Tabu? Es hat uns echte Überwindung gekostet. Ich muss sagen, ich bin da mit einem richtig komischen Bauchgefühl, wenn man das so sagen darf, da hingegangen. Und dann dieser Geruch und so. Jedenfalls, wie das aber immer so ist, wenn man sich dann drauf einlässt und mal dieses Gruselige hinter einem lässt, ist es total spannend und interessant gewesen. Wie geht's euch da? Was habt ihr eigentlich vor, so nach eurem Tod? Vielleicht ist das ja eine Alternative für euch.
Ja, vielleicht geht ihr zu Daniel Westcott. Mit dem haben wir da gesprochen, den haben wir da getroffen. Der ist Director des Forensic Anthropology Centers an der Texas University und ist halt derjenige, der auf dieser Farm die Forschung leitet, auf dieser Farm, auf der wir diese ganzen Leichen gesehen haben. Und da, wo Sabine und ich die ganze Zeit nur Tote gesehen haben, da sieht er Daten. Interessante Prozesse, Dinge, die man erforschen kann.
So what we're interested in is understanding the decomposition process and the variables that affect those decomposition processes. And if by understanding those different processes, then we are able to get a more precise estimation of time since death at crime scenes.
Ja, Daniel sagt, er will verstehen, wie genau ein Körper zerfällt und welche Faktoren diesen Zerfall beeinflussen. Denn wenn wir diese Abläufe besser kennen, meint er, dann kann man der Polizei behilflich sein. Etwa wenn die Beamten versuchen, an einem Tatort den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Den kann man mit Hilfe der Forensik, mit dieser Leichenforschung viel genauer eingrenzen.
Ja, auf dieser Farm, ich weiß gar nicht, warum sie es Farm nennen, doch ich glaube, weil das vorher tatsächlich mal ein Bauernhof war, es ist ein sehr großes Areal, flächenmäßig ist es auch die größte Bodyfarm der Welt, liegen momentan 80 Körper in ganz verschiedenen Verwesungszuständen. Die sind alle natürlich von Körperspendern. Insgesamt haben hier schon 650 Menschen ihre letzte Ruhe gefunden. Ja, und sogar 1000 weitere, die noch am Leben sind, haben sich schon als Spender registriert.
Was da entsteht über diese Prozesse der Forschung, ist sozusagen eine Art Referenzkatalog der Zersetzung. Man kann nämlich da Körper in allen verschiedenen Zersetzungsstadien sehen. Also die wir gesehen haben, Sabine, die neueste, die frischeste, die war gerade erst 3 Tage vorher gestorben. Eine Dame, eine ältere Dame. Und was dann passiert in diesen ersten 3 Tagen, das ist schon hochkomplex.
Genau, das sind ganz bestimmte Abläufe, ja, von der Natur genau orchestriert, die auch eine ganz bestimmten Reihenfolge ablaufen. Also wenn die Lebensprozesse aufhören, wenn wir gerade sterben, ist das Erste, dass die Leichenstarre einsetzt. Das passiert, weil die Muskeln eben nicht mehr beweglich sind, sozusagen einfrieren und auch weil Blut im Körper gerinnt. Dann nimmt der Körper die Außentemperatur an, naja, wird ja nicht mehr gewärmt. Ja, und was für uns das Ende bedeutet, ist für andere der Anfang, zum Beispiel für verschiedene Fliegenarten, aber die kommen erst ein bisschen später im Prozess, erzähle ich gleich noch was darüber. Und diese Prozesse, die jetzt ablaufen, kann man ganz grob in 4 Phasen unterteilen. Es sind biologische und chemische Abläufe. Und die erste heißt das frische Stadium.
So the decomposition process starts out with these enzymatic processes where the cells start to break down because they can't go through. And when they break open, they provide nutrients for the bacteria. And for the most part, it starts out with the bacteria that are in your gut and in your lungs and places like that. And they start the feeding on this.
Daniel beschreibt es hier, die Zellen lösen sich auf, die Zellwände und die Gewebe werden abgebaut und zwar erstmal von den Enzymen und den Mikroben, die schon immer in uns waren.
Death is not the end, it's the beginning.
Das klingt so, als würde unser eigenes Inneres uns auffressen. Also unser Körper frisst sich selbst auf. Kann man das so sagen? Ist ein bisschen platt, zugespitzt, aber das ist im Grunde der Anfang, oder?
Mehr oder weniger ist das so, genau. Also das nennt man auch Autolyse. Ne? Wir lösen uns selbst da auf. Danach kommt die zweite Phase, die ist ein bisschen weniger elegant. Die nennt man Fäulnis- und Aufblähungsphase.
Na gut, das klingt wirklich nicht so elegant.
And so you get what's called putrefaction and you get the bloating period. So the bloating is actually the bacteria feeding and producing the gas. And that will last for a little bit.
Ja, da vermehren sich eben hauptsächlich die Darmbakterien stark und bilden Gase, Methan, Schwefelverbindungen und so weiter. Und der Körper bläht sich dadurch eben auf. Das ist die Phase 2.
And then after that, you start to get, well, in that same process, you start to get flies coming, and the flies will lay eggs, and then those maggots will feed on the body. So when the flies come, they actually, you get both males and females that are feeding just to get their own nutrients. But then the females are also checking out the body to make sure that it is a good host for their eggs. And then they lay the eggs and the maggots will start coming. And then you get the succession of other flies and beetles and other insects that will come and feed on the body as well.
Ja, und diese Leichen locken eben Fliegen an, die dann ihre Eier ablegen. Und das geht zum Teil sehr, sehr schnell. Das ist dann die dritte Phase, das ist die eigentliche Zersetzung. Da kommen Maden, Mikroben und andere Aasfresser. Die bauen eben alle Gewebe ab, die man noch irgendwie verwerten kann. Und Flüssigkeiten treten dabei aus dem Körper aus. Also zuallererst kommen die Schmeißfliegen. Die kommen schon oft Minuten bis Stunden nach dem Tod und legen da Eier ab. Und ja, dann kommen sofort die ersten Maden, die dieses frische und aufgeblähte Gewebe dann auffressen. Danach kommen andere Fliegengruppen, Fleischfliegen. Und am Schluss kommen dann zum Beispiel Soldatenfliegen. Die haben wir ja auch in ganz anderem Zusammenhang schon mal gesehen. Die Soldatenfliege.
Ja, okay. Da haben wir mal einen Podcast gemacht über die Madenfarm hier in Deutschland, die versucht, aus Lebensmittelresten Tiernahrung und neue Sachen zu produzieren. Aber eine ganz andere Geschichte könnt ihr gerne mal nachhören, findet ihr bei uns im Katalog.
Jedenfalls diese verschiedene Besiedlung durch die verschiedenen Maden erlaubt den Forensikerinnen also Rückschlüsse auf diesen Todeszeitpunkt zu treffen, fast auf den Tag genau. Ja, und gleichzeitig, und das ist total interessant, finde ich, von der biologischen Perspektive aus, da entsteht das sogenannte Decomposition Island im Boden herum, also eine Verwesungsinsel.
Ja, und das kann man wirklich sehr gut mit bloßem Auge sehen. Überall, wo ein toter Körper liegt, entsteht so in so einer ovalen, rundlichen Form drumherum ein großer schwarzer Fleck. Also eine schwarze Insel, auf der dieser Körper dann eben liegt.
Ja, weil dieser Körper ja auch ganz viele Nährstoffe freisetzt. Da erzählen wir nachher gleich noch mehr davon. Ich wollte nur noch erklären, dass die Körper auf der Bodyfarm mit so großen Käfigen überdeckt sind, damit sie eben nicht sofort von Geiern oder Füchsen oder Kojoten gefressen würden. Daniel hat erzählt, die würden sonst sofort in ein, zwei Tagen komplett weg sein, wenn man die großen Aasfresser da tatsächlich ranließe. Und dann könnte man sie nicht studieren. Das heißt, der einzige Eingriff, den die da also tun, sind so grobmaschige Käfige drüber stülpen, damit die kleinen Tiere ihr Werk vollenden können.
Und die größeren würden sonst sogar das Skelett, die einzelnen Knochen, über eine große Fläche verteilen. Und das würde eben eine wissenschaftliche Untersuchung fast unmöglich machen.
Genau. Das letzte Stadium, das vierte Stadium, ist dann einfach nur noch die Skelettisierung. Irgendwann ist einfach nicht mehr viel übrig, außer Knochen.
Ja, und da müssen wir noch sagen, wir waren ja in Texas, haben wir vorhin schon erzählt. Und Texas heißt, es ist meistens heiß, es ist trocken, es gibt wenig Regen. Und das bedeutet, dass die Körper so ein bisschen mumifizieren durch diese hohen Temperaturen und die direkte Sonneneinstrahlung. Und auch bei ganz frischen Körpern kann man sehen, die werden ganz schnell so ein bisschen ledrig. Jetzt hätte ich fast gesagt Fun Fact, aber es ist ja natürlich kein Fun Fact, sondern etwas Erstaunliches. Es hat mich sogar sehr berührt. Ich fand es auf eine ganz spezielle Art anrührend zu sehen, dass die Tattoos, die Tätowierungen, die Menschen sich während ihres Lebens haben machen lassen, dann nach dem Tod noch einmal aufblühen. Also
so richtig schön bunt gewesen,
ja, die werden
geleuchtet.
Noch mal bunter, sie leuchten, als würde dieser Körper noch mal auf Wiedersehen sagen wollen. Auch dafür gibt es natürlich eine wissenschaftliche Erklärung. Das Unterhautfettgewebe, das verschwindet relativ schnell. Was übrig bleibt, ist die Epidermis, also die äußere, stabilere Hautschicht. Dadurch wird der Kontrast größer, dadurch, dass das Fettgewebe weg ist. Außerdem zieht sich die Haut unter der Sonneneinstrahlung etwas zusammen. Und das heißt, dass die Farbpigmente der Tätowierung dichter zusammenrücken und auch etwas näher an die Oberfläche wachsen. Und das führt eben dazu, dass diese Tattoos nach dem Tod nochmal so richtig aufleuchten.
Ja, das sah eigentlich richtig schön aus.
Ja.
Genau, und dann?
Most of them spend about 2 years out here. So after 2 years, they are processed down to a skeleton by our students. And then those skeletons are then used for research as well. So we have people from all over the world that come and do research on the skeletons and develop the methods that we use to help identify people.
Daniel sagt, die meisten Körper bleiben so rund 2 Jahre da, dann ist die Verwesung fast abgeschlossen. Dann kommen Studenten und überführen diese Knochen in ein Skelettlabor, machen die nochmal sauber und bewahren die ganz sorgfältig auf. Und das ist halt sehr, sehr wichtig für die medizinische Forschung. Da kann man dann tatsächlich Jahrzehnte nach dem Tod in diesem Skelettlabor an der Knochensubstanz noch geforscht werden. Hier in Texas alleine liegen viele hundert Skelette. Das ist wirklich ein riesiger Datenschatz. Als wir da waren, kannst du dich erinnern, da lief gerade ein Forschungsprojekt, wo jemand an diesen Skeletten Knochenmetastasen untersucht hat. Also das ist wirklich ein wichtiger Datenschatz.
Ja, Daniel hat uns erklärt, man könnte bei lebenden Menschen diese Metastasen, auch wenn man weiß, dass die lebenden Menschen schon Krebs haben, nicht so untersuchen, weil man natürlich den Knochen dann nicht zerschneiden kann und nicht in allen Einzelheiten untersuchen kann. Was die da also machen, die erstellen so eine Art Postmortem-Lebenslauf. Eine Sukzession, das ist ja ein biologischer Fachbegriff. Damit beschreibt man ein biologisches Fortschreiten, eine biologische Entwicklung hin zu einem mehr oder weniger stabilen Endzustand. Und je nachdem, welche Insekten oder Wirbellosen gerade am Leichnam sind, weiß man halt, wie weit diese Sukzession dann schon vorangeschritten ist. Und das ist eben wichtig für die Forensik, also die Kriminalmedizin. Sag mal, Sabine, wozu braucht man eigentlich genau solche Daten?
Understanding death to help the living.
Also zum Beispiel werden in solchen Body Farms, das ist eine von 8, die es in den Vereinigten Staaten gibt, FBI-Agenten und Ermittler für ihre Arbeit trainiert. Diese Zeitspanne, die ist oft sehr, sehr wichtig. Die Zeitspanne zwischen Todeszeitpunkt und dem Auffinden der Leiche, man nennt das auch das postmortale Intervall. Und mit den Daten aus den Body Farms ist es eben möglich, das Zeitfenster sehr eng einzugrenzen. Zum Beispiel, wenn es um einen Mordfall geht, können so eben Alibis gestützt werden oder zerstört. Und es gab schon echt viele Verfahren, wo solche Informationen entscheidend waren. Außerdem können die Forschenden erkennen, ob eine Leiche später umgebettet oder versteckt wurde, ne? Oder ob sie auf dem Boden auch gestorben ist, wo sie da gefunden wurde. Und außerdem ist es wichtig bei der Suche nach versteckten Leichen. Es gibt nämlich ganz bestimmte Vegetationsmuster. Es gibt auch chemische Spuren im Boden. Es gibt, die Luft verändert sich, die Geophysik. Es gibt Veränderungen im Boden und bei Tieraktivitäten. Und die können zum Beispiel auf ein Grab hinweisen. Und so kann man bisher übersehene Leichen in Wald- oder Feldgebieten auch finden.
Und dann haben wir ja auch noch die Geschichte gehört, wie es überhaupt dazu kam, dass man überhaupt mal eine Body Farm gegründet hat. Das war wirklich eine krasse Geschichte.
Das ist eine Geschichte. Ja, das ist doch diese irrsinnige Geschichte. Dieser gruselige Fall mit diesem geschändeten Grab, der in den 70er Jahren durch die Presse gegangen ist. Wirklich, wie hört sich an wie so ein Spielfilm.
Genau. Tennessee. Wir schreiben das Jahr 1977. Und auf einem Familienanwesen macht man einen grausigen Fund. Dort, wo das Grab des Colonels William Shy liegt, der war schon 1864 im amerikanischen Bürgerkrieg gefallen, also genau an der Stelle, wo dieser Colonel beerdigt worden war vor langer Zeit, gab es plötzlich ein neues Loch. Und unten, auf dem Grund dieses Lochs, ganz unten, da sitzt eine frische Leiche, bekleidet mit einem Jackett, aber ohne Kopf. Und diese Leiche sitzt direkt auf dem offenen Sarg von William Shy. Und in dem Sarg ist der abgetrennte Kopf.
Wirklich gruselig.
Ein Horrorfilm-Setting. Natürlich hat man sofort die Polizei gerufen und dann kamen auch Forensiker und Kriminologen und es wurde genau untersucht, weil man logischerweise, alles sprach ja dafür, einen Mord vermutete und deshalb Ermittlungen eingeleitet hat. Beteiligt an diesem Fall war unter anderem der Forensiker Bill Bass.
Was für ein Name. Auch das ist wie so ein Tarantino-Spielfilm, ne? Wer heißt schon Bill Bass? Genau wie diese Geschichte. Ziemlich irre.
Ja, und dieser Bill Bass, der hat die Leiche dann ganz genau untersucht und schließlich herausgefunden, ja, es ist doch dieser Colonel Shy selbst, dieser frisch aussehende Leichnam, der schon vor über 100 Jahren begraben worden war. Tja, und warum sah der so frisch aus? Weil man den Leichnam einbalsamiert hatte und außerdem hatte man ihn in einen gusseisernen Sarg gelegt, der natürlich sehr haltbar ist. Und deshalb hat sich dieser Körper sehr, sehr gut erhalten. Und dann hat man rekonstruiert, wie es zu diesem seltsamen Setup mit dem Loch kam und dem abgeschlagenen Kopf. Also die Rekonstruktion, auf die sich die Polizei dann verständigt hat. Grabräuber haben offenbar einen Schatz in diesem alten Grab vermutet, haben es also wieder aufgebuddelt, wurden dann aber, während sie das taten, irgendwie gestört, sind getürmt und ließen das Loch mit dem halb rausgezogenen Leichnam zurück. Und der Kopf ist dann offenbar einfach abgefallen. Also, das war kein Mord, kein neuer Mord, aber doch ein spannender Kriminalfall.
Ja, Also ein bisschen gruselig, wir geben es zu, aber interessant jetzt für uns in dem Zusammenhang ist Folgendes. Dieser Irrtum machte diesem Forensiker, ich sag's jetzt einfach nochmal, Bill Bass, eben schlagartig klar, wie wenig man über Zersetzungsprozesse wusste. Und der hatte dann eben die Idee, man braucht jetzt unbedingt eine Forschungsanlage, um die menschliche Verwesung systematisch zu untersuchen. Und der hat die erste Body Farm in Tennessee gegründet.
Tja, so hat Colonel Shai viele, viele Jahre nach seinem Tod unbeabsichtigt einen neuen Forschungszweig inspiriert, weil er halt seine eigene Verwesung so gut überstanden hat so lange. Tja, bei uns ist es ungewöhnlich, in anderen Kulturen ist das mit der Mumifizierung weit verbreitet. Da will man nicht, dass die Toten verwesen und deshalb konserviert man sie.
Ja genau, zum Beispiel, wir kennen ja alle die alten Ägypter mit den sehr, sehr gut erhaltenen Leichnamen. Ja, auch Ötzi lässt grüßen, okay, da war es eher ein Versehen.
Ja, der ist eingefroren, ne?
Ja, genau. Wir waren doch neulich auch auf Indonesien, auf Sulawesi. Da ist auch eine sehr spannende Geschichte, ein ganz toller Totenkult. Da will man auch, dass die Leichen möglichst sehr unversehrt viele, viele, viele Jahre überdauern. Das erzählen wir euch auch bald mal.
Ja, bei den Toraja waren wir. Mhm. Aber ja, kleine Ankündigung, darüber machen wir nochmal eine ganz eigene Folge.
Ja, toll.
Also in manchen Kulturen, da ist es ganz, ganz wichtig, oft religiös natürlich begründet, dass der Körper halbwegs unversehrt bleibt. Und unverwest vor allem, weil das den Übergang ins Jenseits, in die Ewigkeit, in den Himmel, wie immer man die andere Seite nennen möchte, erleichtert. Aber das geht auch ganz anders, nicht nur wie bei den Ägyptern oder bei den Toraja auf Sulawesi durch Einbalsamieren. Das geht auch viel wilder. Zum Beispiel, wer in der Natur stirbt, der geht komplett wieder in den Kreislauf des Lebens ein.
In the circle of life.
Ja, weil wir doch alle Teil eines riesigen Stoffkreislaufes sind. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Gedanke. Immer wenn ich erzähle, dass ich nicht religiös bin, dann sage ich noch dazu, Biologie hat für mich auch manchmal was wirklich Spirituelles. Also diese Vorstellung, dass ich mich komplett auflöse und jedes Atom meines Körpers erhalten bleibt und wieder Eingang findet in diesen endlosen Kreislauf des Lebens, das ist doch eigentlich wie in den Himmel kommen, wie ewig leben.
Ja, eigentlich kann man das auch so sehen.
There's a lot of different ways of looking at decomposition process. And one of those is to think of this as a little ecosystem. It's a very short-lived but nutrient-rich ecosystem. And you have lots of different scavengers, everything from bacteria to flies to birds, trying to get as much nutrients out of that body.
Daniel sagt, man kann auf verschiedene Weise eben einen zerfallenen Körper betrachten und eine Weise ist, ihn als kleines Ökosystem zu betrachten. Es ist ein sehr kurzlebiges, aber sehr nährstoffreiches Ökosystem. Eine ganze Fülle verschiedener Arten können davon leben, eben erstmal Bakterien, dann haben wir schon erzählt, die Fliegen, auch Käfer, Würmer, dann Vögel und so weiter und so weiter. Alle diese Tiere können die Nährstoffe aus der Leiche weiterverwerten. Und irgendwie ist das doch auch fein. Dann kann aus wirklich jedem nochmal was Schönes und Wertvolles entstehen. Das ist quasi so eine Art Second Life.
Ja, und ich sehe es jetzt mal so, ich bin nicht mit dir verheiratet, sondern mit einem Ökosystem namens Sabine.
Jetzt wäre es doch aber mal wirklich Zeit für eine Kettenreaktion, oder?
Das Leben endet mit dem Tod. Und der Tod ist der Anfang vieler neuer Prozesse. Moleküle wandern vom Körper zurück in den Boden. Energie verteilt sich neu im System und das Leben geht weiter, nur eben in anderer Form. Außerdem können Leichen Spuren für einen Kriminalfall sein. Sie sind ein Datensatz in der Wissenschaft und Nährstoff im Boden. Ein Körper verschwindet nicht, er wechselt nur die Rolle. Ist der Beginn einer neuen Kettenreaktion des Lebens.
Ja, Daniel Westcott findet das übrigens auch und der liebt seine Arbeit ja wirklich. Ich fand es auch sehr herzig und berührend, wie der so wertschätzend zwischen seinen Leichen da umhergegangen ist. Der macht das ja schon so lange, der kennt viele von denen auch und er kennt natürlich auch die Spender, die noch zukünftig da sein werden und er will natürlich selbst auch mal Körperspender werden.
Oh, yes, I want to become a donor after I die. I want to become a donor after I die and join all the other donors out here.
Ja, er will einer dieser Guys sein. Wobei er gesagt hat, er möchte gerne auf eine andere Body Farm, damit nicht seine eigenen Studenten, denen er vielleicht mal schlechte Noten gegeben hat, dann
in seinem Körper rumwühlen.
An seinem Körper rumarbeiten. Also das ist die einzige Einschränkung. Aber auf so einer Body Farm, das ist ja im Grunde auch kein schlechtes Leben nach dem Tod. Also man hat einen Platz in der Sonne, Alle paar Tage kommt jemand vorbei und interessiert sich für einen. Man lernt ein paar neue Leute kennen, also zumindest ist man in der Nähe neuer Leute und man tut was Nützliches.
Only love remains, can you see it now? How it comes and goes.
Ja, es gibt ja so viele Wege ins Jenseits. Hast du übrigens schon mal von Reerdigung gehört?
Reerdigung, nein.
Ja, das ist was ganz Neues. Es ist die Humankompostierung. Wurde auch in den USA gegründet mit dem Ziel, Bestattungen klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Und zwar 2019 hat der Bundesstaat Washington das schon erstmalig erlaubt, die sogenannte natürliche organische Reduktion als Bestattungsmethode für Menschen zuzulassen. Ja, es ist inzwischen nach Deutschland gekommen. 2022 gab es ein deutsches Start-up, der den ersten Toten reerdigt hat, in Schleswig-Holstein übrigens. Ja, und da geht man dann als Verstorbener in so eine Art Kokon mit so einem natürlichen Umhüllung. Rauskommt dann etwa ein halber Kubikmeter Erde und die wird auf dem Friedhof beigesetzt und daraus wächst dann vielleicht wieder eine Blumenwiese oder sowas Schönes.
Ein halber Kubikmeter Erde. Und wir wissen ja, fruchtbare Erde in einer einzigen Handvoll gibt es schon mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten Erde. Also man wird wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich und hat ein neues Leben, eben nur in anderer Form.
Wäre das doch
klingt
auch was
sehr
für
buddhistisch,
dich.
Ne?
Ja.
Da liegen Biologie und Buddhismus jetzt zusammen. Für mich wäre das unbedingt was. Mhm. Am liebsten wäre mir, wenn ich so ein halber Kubikmeter Erde bin, dass man dann in mir einen Apfelbaum pflanzt. Also Apfelbäume sind meine Lieblingspflanzen.
Der Junge kommt vom Apfelhof.
Ja, ich bin auf so einem Apfelbauernhof groß geworden. So eine gute alte Apfelsorte, robust, vielleicht süß-sauer im Geschmack, mit einer reichen Blüte. Mann, da könnte ich ja fast noch mal ein halbes Jahrhundert leben und die Bienen und die Vögel würden kommen. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Vorstellung. Aber es ist ein vergleichsweise langer Weg vom Menschen bis zum Apfel. Hast du eine Ahnung, wie lang?
Ja, tatsächlich. Also die Kompostierung geht relativ flott. Also das sind tatsächlich nur 30, 40 Tage, dann ist man schon Erde. Aber so ein Apfelkern, also der Samen von so einem Apfelbaum, ja, der braucht dann schon mal 7 Jahre im Durchschnitt, bis er zum ganzen Baum wird und dann auch mal Früchte trägt. Also ja, ganz schnelle Sorten schaffen es vielleicht mal in 5 Jahren, aber ja, es ist schon eine Zeit.
Gut, muss ich nochmal bitte Sorte nachdenken, damit ich möglichst schnell von mir zu einem Apfel werde. Dann muss ich mir nicht so viel Gedanken um meine Verwesungsgeschwindigkeit machen, sondern vielmehr um die Apfelsorte, die man dann auf meinem Grab pflanzen wird.
Ja, also ich hoffe jedenfalls, ich bin nicht mehr da, um den Apfel dann zu essen, weil ich finde ja, du hast absolutes Erststerbeverbot. Ich möchte nicht hier alleine übrig bleiben.
Gut, wir haben ja einen Longevity-Versuch gemacht. Bei uns wird es hoffentlich noch lange dauern. Könnt ihr euch auch übrigens alle mal anhören. Unsere Longevity-Folgen, die wir gemacht haben, findet ihr auch im Katalog. Na, dann bleiben wir doch mal optimistisch.
Und am Leben. Das war eure Kettenreaktion. Heute mit einem seltsamen Thema zugegeben, aber wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Also bitte liked uns, abonniert uns, downloadet, streamt, erzählt es weiter. Ja, und wir freuen uns wie immer auch auf eure Kommentare.
Audioproduktion und Sounddesign
Stefan Strüber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns.
Sabine und Dirk Steffens.